Guten Morgen, ich bin Hans-Peter Schock, die meisten kennen mich und ich freue mich, aus unserem Haus sind heute 10 Leute in den Gottesdienst gekommen, die bei uns übernachtet haben. Das fand ich echt cool. Herzlich willkommen alle, die ich jetzt da mit angesprochen habe. Und ich freue mich auch auf das, dass ich heute predigen darf. Ein Auftrag für mich ist ja unser aktuelles Predigtthema und Hauskreisthema. Und heute ist sozusagen die Startpredigt, die ich euch halten darf. Wir haben ja dieses Hauskreisthemenheft mit 8 Abenden, die vorbereitet sind. Da geht's rund um diesen Auftrag. Und jemand hat mich kurz angefragt, warum heißt es eigentlich ein Auftrag für mich und nicht ein Auftrag für dich? Das wäre eigentlich eher das Normale. Das hätte man so erwartet und das machen wir gern. Wissen, was die anderen zu tun haben, was sie gut oder schlecht machen oder besser machen sollten. Für dich hätte ich einen Auftrag. Bin auch manchmal so drauf. Du hast noch Kapazität, der könnte noch was übernehmen. Ja, man empfindet es so, es gibt immer mehr Jobs als Leute, die dafür bereit und geeignet erscheinen. Zumindest im Umfeld der Gemeinde. Am Donnerstag, das hast du sonst schon gesagt, ist super gelaufen. Also man hat schon den Eindruck, dass eigentlich in unserer Gemeinde die meisten Leute sich super einbringen und irgendwie einen Auftrag haben. Jetzt habe ich aber noch hier was mitgebracht, diese ominöse Tasche. Da ist jetzt was drin. Ich habe vorher was rausgeholt und hat hier die Tabea gesagt, oh, was hast denn du da? Da haben wir es schnell wieder zugemacht. Weil es ist jetzt die Überraschung des Tages und zwar Vorrede. Also meine Enkel sind zu Besuch gekommen gestern, der Paul und der Anton. Die sind so 4 und 3. Sind auch heute hier. Und dann kommen sie als erstes auf mich zugesprungen. Opa Hans, wir möchten mit dir schaffen im Garten. Ja, wir sind gerade auf der Terrasse gehockt in der Sonne. Ich sage, ja, der hat fast geheult. Er ist gekommen, um mir zu helfen, im Garten zu schaffen. Und was hat er mitgebracht? Seine Motorsäge. Und klar, wir sind in den Garten gegangen und dann weiß er auch, wie man die bedient. Also ich habe eine richtige Motorsäge, habe die dann auch laufen lassen. Dann ziehen sie ihre Kopfhörer da auf und der Paul, die haben dann ihre Klamotte und dann haben sie, er hat auch so einen Helm noch. Er hat jetzt gestern nicht dabei gehabt. Aber ja, jetzt passt mal auf. Ob Hans, ich kann dir helfen. Und der wollte einen Auftrag haben von mir. Richtig, echt. Und dann sind wir im Garten runter. Und dann haben wir, ob es nötig war oder nicht, gesägt. Dieses Zeug halt. Und die Augen von Paul und auch vom Anton, der hat dann die Ohrenschützer aufgezogen dazu. Die haben gestrahlt. Das hat Gott in den Mensch reingelegt, dass er was tun will, dass er gerne einen Auftrag bekommen würde. Geht's euch nicht auch so? Ich glaube, dass jeder irgendwo nach einem Platz sucht, wo man ihn braucht. Und viele haben den schon gefunden, aber noch nicht alle. Wir hoffen, das ist das Ziel auch unserer ganzen Thematik, dass jeder von unserer Gemeinde den Platz findet, wo seine Augen leuchten Es muss jetzt nicht Motorsäge sein, aber selbst das gibt's. Hat mir gerade, du hast mir's gerade erzählt, ihr habt gestern Motor gesägt für die Gemeinde. Das gibt's auch. Im Reich Gottes gibt's so viele Möglichkeiten. Und das Ziel der nächsten Wochen ist, dass jeder von euch seinen Platz findet, wo er mit Begeisterung sich einbringen kann, seinen Gaben entsprechend. Ja. In der Bibel gibt es einen Befund, es hat jede Menge Arbeit. Und im Neuen Testament, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen ins Neue Testament, nachher noch ins Alte, also wir gucken schon in die Bibel. Und da sagt Jesus über die Situation, das Feld ist groß, aber es fehlen die Erntearbeiter. Ich lese mal aus Lukas 10, Vers 1 und 2. Jesus bestimmte 72 andere Jünger, hat also nicht bloß 12 geht, und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später aufsuchen wollte. Vorbereitungskommando. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wäre jetzt Förster gewesen, hätte er vielleicht gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt mit Motorsägen, die die Bäume zerkleinern können. Die Jünger, die Jesus zur Nachfolge berief, waren nicht arbeitslos. Sie waren gute, hoffnungsvolle Söhne ihrer Eltern. Die Eltern haben bestimmt wahrscheinlich gehofft, dass sie das Fischgeschäft übernehmen würden. Ihre Karriere war vorgezeichnet. So war es seit langer Zeit Tradition. Sie rochen nach Fisch. Und dann kam dieser charismatische Rabbi und sagte zu ihnen der Reihe nach, lasst alles liegen und stehen und folgt mir nach. Ich habe einen Auftrag für euch. Der wird euer Leben radikal verändern. Und doch, ihr werdet dann wissen, wofür ihr gelebt habt. Und so war es. Dieser Rabbi hat sie überzeugt, sie haben all in gemacht. Die Fischernetze und Boote hinter sich gelassen und ihr ganzes Leben in die Nachfolge von Jesus gestellt. Mit Auswirkungen, über die wir bis heute staunen können und die die Welt wirklich verändert haben. Das Reich Gottes war die Botschaft von Jesus. Gott liebt die Menschen und will sich mit jedem von ihnen versöhnen. Sie hat sich durch diese Jünger, die er berufen hat, über die ganze Welt ausgebreitet und sie waren mit vollem Einsatz dabei. Wissen wir, wofür wir leben? Haben wir das innere Feedback? Ja, ich bin am richtigen Platz. Oder sind wir noch auf der Suche, in der Vorbereitung, am Gucken, in der Weiterentwicklung? Oder haben wir uns so gemütlich eingerichtet, an den Status quo gewöhnt, den überschaubaren Ist-Zustand in unserem Leben, an die Mittelmäßigkeit gewöhnt. Bloß kein Stress, noch nicht Hudler, schauen wir mal, störe mein schön eingerichtetes Leben nicht. Ich würde mich freuen, wenn heute ein Tag ist, an dem sich einige von euch neu herausfordern lassen und ahnen, da kommt noch was. Jetzt nicht ablocken, ich bin doch schon so voll. Vielleicht ist das, was kommt, auch ein Move. Da kommt was Neues, was anderes, was dich vielleicht sogar entlastet, aber dass du an den richtigen Platz gesetzt wirst. Die Berufung zur Nachfolge, die Jesus als erstes an den Jünger Petrus gerichtet hat, der ja damals noch Simon hieß, mündet später in den sogenannten Missionsauftrag. Also wenn wir über Auftrag sprechen, dann kommen wir an dieser Bibelstelle kaum vorbei. Das ist allgemein bekannt als The Great Commission, der große Auftrag von Jesus an alle seine Jünger. Ich lese ihn mal. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das Ende der Welt, das kann man jetzt zeitlich oder regional auffassen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht dann noch, geht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in der Umgebung bis an das Ende der Erde. Und so war es auch, so wurden sie verstreut, haben sich gebrauchen lassen, verstreuen lassen. Jesus hat dafür die Grundlage gelegt, durch sein Leben und durch seinen Tod am Kreuz hat er den Weg zu Gott freigemacht für alle Menschen, die an ihn glauben. Durch seine Auferstehung nach 3 Tagen wurde es für alle sichtbar. Jesus ist Gottes Sohn und er hat den Tod und das Reich der Finsternis besiegt. Er, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, hat begonnen, sein Reich des Lichts auszubreiten. Mit Hilfe zunächst der von ihm persönlich berufenen Jünger, Nachfolger und bis heute mit Hilfe von jedem Einzelnen von uns, die er genauso beruft. Zu denen, zu uns, sagt er, folge mir nach, setze dein Leben ein für diese große, spannende Aufgabe, mein Reich auf dieser Welt auszubreiten, bis ich wiederkommen werde. Es ist ein so einzigartiger, großartiger Auftrag, der vom Heiligen Geist koordiniert wird. Obwohl er dieses eine Ziel hat, Gott zu ehren und zu verherrlichen, ist er doch sehr breit gefächert, vielfältig. Und jeder Einzelne von uns Menschen hätte seinen Platz, um sich genau mit den Fähigkeiten, die er vom Schöpfer selber bekommen hat, im Idealfall genau an der richtigen Stelle einzubringen. Das ist für die meisten von uns oder für viele schon seit langem wohl bekannt, was ich jetzt sagte und auch schon oft gesagt worden, so nach dem Motto, wir haben ja auch schon unser Bestes gegeben. Ranger sagen ja, ich auch, bin auch ein Ranger. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Die meisten von euch würden mir zustimmen. Trifft das, was wir da so aus der Bibel entnehmen und weitererzählen, aber den Nerv der Zeit? Oder sind wir da nicht etwas geistlich abgehoben, zu einspurig unterwegs und für viele Themen unserer Zeit gar nicht relevant? Wen interessiert es überhaupt? Neulich, nicht lang her, hat einer, ich hoffe, er ist da heute, ich sage nicht wer, mich angesprochen: Wann predigen wir endlich mal über Transformation? Transformation. Ja. Das versuche ich jetzt mal einzubauen. Transformation. Wer und was transformiert werden soll und in welcher Reihenfolge? Dieser Fragenkomplex hat gerade Hochkonjunktur. Und ja, ihr denkt jetzt vielleicht, das passt ja gar nicht zum Thema, aber wir werden sehr schnell sehen, es passt sehr gut zum Thema, wenn ihr aufpasst. Weil es uns herausfordert, unsere Prioritäten zu klären. Was ist mir wichtig? Wofür möchte ich jetzt meine Lebensenergie einsetzen, die ja begrenzt ist? In welcher Richtung wäre ich für einen Auftrag überhaupt aufgeschlossen? Ich habe mal geschaut, was so in den Parteiprogrammen, ich sage jetzt nicht den Parteinamen, obwohl ja jetzt Wahlkampf ist, um uns herum steht, aber es braucht wenig Zwicker, um zu sehen, dass das sehr viel über Transformation zurzeit gesagt wird. Das ist eigentlich das Thema Nummer eins, kann man beinahe sagen. Zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer sagt, ich hoffe, ihr langweilt euch jetzt nicht damit, die Wirtschaft Deutschlands steht vor einer tiefgreifenden Transformation, von der alle Branchen, wenn auch unterschiedlich stark, betroffen sein werden. 5 Ds werden diese Transformation als relevante Treiber in besonderem Maße prägen. Die 5 Ds sind die Demokratie, also dass wir immer älter werden, dass Leute fehlen und so weiter. Digitalisierung, dass alles gut klappt, oder manche denken, damit wir besser überwacht werden können, egal. Das 2. D, Dekarbonisierung. Wir müssen alle Fahrrad fahren, dann produzieren wir kein CO2, vereinfacht. Diversifizierung, das ist ein bisschen schwierig. Also, es ist breit gefächert, könnte man sagen. Und das 5. D, disruptive Innovationen. Schönes Fachwort. Man kann auch sagen, bahnbrechende Erfindungen. Zum Beispiel E-Bikes führen dazu, dass alle plötzlich gern Fahrrad fahren. Oder es könnte, wir hoffen, dass vielleicht noch kommt, eine neue Generation von Kernkraftwerken, so Mini-Kernkraftwerke gibt es ja gerade in der Entwicklung, die dann das Dekarbonisierungsthema schön lösen würden. Also im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder solche disruptiven Innovationen und mit denen rechnet man bei der Transformation ganz bewusst auch, dass die kommen. Durchbruch bei den Batterien, dass die Autos länger fahren, zum Beispiel. Ist doch spannend. Da hätten wir doch genügend zu tun. Das könnte doch unser Auftrag sein. Uns endlich mal auch in der Gemeinde so richtig voll, Christian, für Transformation einsetzen. Ja, wir machen es ja, wir wollen ja ein Solarpanel aufs Dach, das ist unser Transformationsbeiträgle machen und wir haben es immerhin aus eurer Mitte kommt das Geld dazu. Ja, ich hoffe, dass viele von euch dabei sind, ich auch, ich fahre jetzt auch mehr Rad und laufe in Gottesdienst und so weiter. Wir transformieren alles. Oder der Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation von der WBGU. Wer weiß, was WBGU ist? Niemand. Ich habe es auch nicht gewusst bis zu der Predigtvorbereitung. Es ist der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. Also das ist der, der diese Transformation der Bundesregierung schmackhaft macht. Und wenn ihr da guckt auf der Homepage des Umweltministeriums, alles voll mit Transformation von oben bis unten. Und da heißt es, begründet der Beirat die dringende Notwendigkeit einer postfossilen Wirtschaftsweise, ja, zeigt zugleich die Machbarkeit der Wende zur Nachhaltigkeit auf, was hat das mit unserem Thema zu tun, und präsentiert 10 konkrete Maßnahmenbündel zur Beschleunigung des erforderlichen Umbaus, also zur Transformation. Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, Digitalisierung. Wenn es interessiert, www.wbgu.de. Ich könnte da noch weitermachen. Transformation ist also der gesellschaftliche Konsens, eindeutig. Und da werden wir Christen aber gerne belächelt. Boah, ihr Christen, euer Ansatz ist doch irgendwie veraltet, rückwärtsgewandt, vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn man die von manchen auch im Rahmen ihrer Transformationssicht geforderte, also die gesellschaftliche Transformation wird ja auch gefordert, die Abschaffung von traditionellen Strukturen wie Familie, Ehe, natürlich auch Kirche berücksichtigt. Die stehen im Weg, wir stehen da im Weg, aus der Sicht dieser Leute, sind aber nicht alle, wir Traditionellen stehen im Weg. Das sehe ich definitiv anders. Wohlverstanden. Nicht sehe ich anders, dass Transformationen nicht nötig wären, sondern dass wir Christen, die wir an Gott glauben und Jesus nachfolgen, dazu nichts zu sagen hätten oder gar im Weg stehen würden. Warum? Wie kann denn Gier, Rücksichtslosigkeit, Ausbeutermentalität, egoistisches Verhalten, Gewaltbereitschaft, Maßlosigkeit, lokal, national oder global bekämpft werden, wenn sich nicht der einzelne Mensch von innen heraus ändert? Wie kann der einzelne Mensch, selbst wenn er äußerlich gut versorgt ist, Zufriedenheit und Glück finden, wenn er das nicht im Innersten seiner Seele erfährt? Wenn er das nicht erfährt, da ist jemand, der hat mich bedingungslos lieb. Der schätzt mich so sehr, dass er sogar bereit war, sein Leben für mich zu geben. Unnötiges Streben nach Lustoptimierung, unmäßiger Konsum, gnadenloses, egoistisches Verhalten, me first, das sind nicht Merkmale von neu gewordenen, transformierten Menschen nach der Sicht Gottes. Das Letzte rausholen, Menschen ausquetschen, Lieferanten ausquetschen, über den Tisch ziehen, Kleinkariertheit, Rechthaberei und so weiter. Daran sollten die Jünger von Jesus auch im Jahr 2025 nicht erkennbar sein. Obwohl manchmal der alte Mensch uns übel mitspielt und es dann doch teilweise sichtbar wird, aber nicht von unserer Veranlagung als Gotteskinder her. Jesus sagt, du kannst nicht ans Ziel kommen, wenn du nicht wiedergeboren wirst. Wiedergeboren heißt transformiert zu einem neuen Menschen nach den Vorstellungen des Erschaffers dieser Welt. Und Transformation fängt eben bei mir persönlich an. Und ich glaube, sie wird am ehesten gelingen in vollständiger Übereinstimmung mit seinem Willen und seinem Wort. Und gerade nicht wird Transformation gelingen, wenn Gott da als überflüssig oder hinderlich außen vorgelassen wird. Nach dem Motto, wir können es selber. Das wissen wir selber am besten. Wir brauchen dazu keinen Gott, altmodisch, höchstens unseren Verstand. Dagegen heißt die Transformation Gottes, durch den Geist Gottes werden wir wiedergeboren. Es heißt, wir folgen Jesus nach und wir werden ihm immer ähnlicher, der von Anfang an bei der Schöpfung dabei war und wirklich eine Ahnung hat. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Jetzt kann ich mal die nächste Folie bringen. Da habe ich jetzt zur Abwechslung eine Bibelstelle, Römer 8, 29 und 30. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Kurz ein bisschen ab. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das ist der Plan Gottes. Wir werden transformiert, um Jesus ähnlicher zu werden. Und wir werden auch dazu berufen, es geht weiter, weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Er hat sie berufen, ihm nachzufolgen und ihm ähnlich zu werden. Wir brauchen uns da nicht in die Defensive treiben lassen bei dieser Transformationsdiskussion oder Nachhaltigkeitsdiskussion. Das Reich Gottes ist das nachhaltigste Modell überhaupt. Warum? Weil es durch den Heiligen Geist den einzelnen Menschen verändert. Weil Ausbeutung durch Nächstenliebe ersetzt wird. Gnadenlosigkeit durch Barmherzigkeit. Mercy. Mercy. Weil Selbstlosigkeit das beste Vorbild in Jesus hat, der auf alles verzichtete, was er hätte haben können. Weil die Versöhnung mit dem Vater durch Jesus den Menschen von innen her zufrieden macht, so dass er keine maßlosen Eskapaden irgendwelcher Art mehr braucht. Sehen wir selber, Unversöhnlichkeit führt zu Kriegen, das wirft unser ganzes Transformationsplanungsmodell über den Haufen. Manchmal wäre es besser, Versöhnung würde neu da sein. Das würde viele Probleme auf dieser Welt lösen können. Weil, das ist der letzte Punkt, warum ist das Reich Gottes das nachhaltigste Modell? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist durch seinen Geist, ohne die Liebe Gottes, Egoismus, Hass, Eifersucht und Neid der Menschen kaum überwunden werden können. Folge mir nach, setze dein Leben für mich ein, verkündige das Reich Gottes, hatten wir jetzt, werde Jesus immer ähnlicher, hatten wir. Das sind alles Perspektiven, die vom Neuen Testament her abgeleitet sind, mit denen wir Gottes Auftrag, jetzt kommen wir wieder zum Auftrag, für uns verbinden. Das sind die Rahmenbedingungen. Nun wenden wir uns noch der ursprünglichen Beauftragung Gottes an alle Menschen zu, an seine Geschöpfe, die wir im Schöpfungsbericht lesen. Die Beauftragung Gottes. Gott hat den Mensch aus dem Staub der Erde gemacht, aus Erde gemacht. Und dann, das ist der Unterschied zu der Sicht gottferner Menschen, seinen Geist, den Ruach, in den Mensch gegeben. Den Geist hat er gegeben, um mit uns Gemeinschaft pflegen zu können, die uns inspiriert, die uns Ideen und Kraft gibt, um die Welt, die er für uns geschaffen hat, zu bebauen, zu bearbeiten und in seinem Sinn zu gestalten. Wenn man will, in seinem Sinn zu transformieren. Wir lesen zwei Bibelstellen, die das eindrücklich sagen. 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Gott sagte, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben, man kann auch übersetzen, Verantwortung übernehmen über die ganze Erde, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und im zweiten Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, Vers 15, lesen wir, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Soll ich nochmal aufwecken? Also, Job, den Gott uns gegeben hat. Ich wollte euch schon wieder aufwecken. Okay. Er setzte ihn nicht auf ein abgegrenztes Stückle Rasen. Das habe ich jetzt einem aktuellen Buch entnommen. Und gab ihm einen Rasenmäher in die Hand und befahl ihm, mäht es jetzt einmal pro Woche und halte es schön kurz. Das glaube ich nicht. So sehe ich Gott nicht, sondern er gab uns, den Menschen, etwas von seinem schöpferischen Geist. Gestaltungskompetenz, Thomas, gell? Schönheitsempfinden, damit der Mensch im Sinne Gottes zunächst den Garten Eden und später die ganze Erde zu etwas sehr Schönem und auch Nützlichem gestaltet, bebaut, transformiert, sicher, verantwortungsbewusst, schön. Auch im Umgang mit den Tieren und Pflanzen, jedenfalls nicht mit ausbeuterischen Absichten, sondern pflegend, bewahrend. Man kann versuchen, den ersten Teil des Auftrags, den Missionsauftrag, den wir vorher hatten, den Jesus uns gegeben hat, völlig unabhängig vom politisch hochaktuellen Transformationsauftrag zu sehen, ihn abzutrennen. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Im Gegenteil. Warum nicht? Ohne ein intaktes Verhältnis zu ihm, der uns liebt, zum Schöpfer, kann das tiefe Bedürfnis der vielen Herzen nach Glück, Frieden, nach Gerechtigkeit, Liebe und Anerkennung, nach Heimat nicht wirklich gestillt werden. Der liebende Gott, jetzt müsst ihr zuhören, die nächsten drei Sätze müsst ihr gut zuhören, der liebende Gott beauftragt uns, in einer liebenden Beziehung zu ihm selbst und zueinander zu leben. Es hängt zusammen. Wir werden geliebt und wir dürfen seine Liebe weitergeben, die ganz konkret wird. Wir, die Kinder des Lichts, sind die Verwalter der Liebe Gottes und seiner Gerechtigkeit. Durch unser durchaus nachhaltiges, barmherziges, heilendes, dienendes Handeln, das die Menschen mit den Augen Jesu sieht, verkörpern wir die Güte Gottes und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Das ist unser Job auf dem Planet Erde. Eigentlich sollte man uns dafür mögen. Und nicht diesen. Für uns als Christen steht der Bezug zum Schöpfer über allem Handeln. Die Abhängigkeit von ihm ist eben nicht unser Handicap, sondern unsere Ressource. Das Wissen, mein Auftraggeber ist Gott. Ich arbeite für den, der diese Welt geschaffen hat und der den besten Überblick hat, über alle noch so komplexen Zusammenhänge. Das Wissen macht den entscheidenden Unterschied. Wenn du das tust, was du tust, wenn du das ihm widmest und zu seiner Ehre tust, dann wirst du eine ganz andere Motivation für dein Leben haben. Und dabei kommt es gar nicht drauf an, ob dein Job groß rauskommt, ob du vor großem Publikum, ganz schönes Publikum heute, auf der Bühne stehst oder eher im Hintergrund arbeitest, zum Beispiel Postkarten verschickst für die Bibelliga, machen welche, oder in der Küche den Abwasch machst, Windeln wechselst. Das Beispiel kommt in dem Auftragsheftle hinten drin von Tabea. Treu bist in dem, was du tust, betest. Klein und groß gibt's da gar nicht. Es kommt auf die Treue an. Es kommt auf die innere Einstellung an und auf deine Perspektive. Und es wird nicht, deine Treue wird nicht umsonst sein. Das verspricht Gott. Neue Folie. Das ist das Ulmer Münster. 164 Meter hoch. Höchster Kirchturm Europas oder der Welt. Mehrere tausend Menschen halfen beim Bau des Ulmer Münsters. 200 Jahre lang, stellt euch vor. Sie schleppten Steine, sie mörtelten Mauern. Drei Bauarbeiter wurden gefragt: Was machen Sie da? Steine schleppen, sagte der Erste. Eine Mauer hochziehen, sagte der Zweite. Der Dritte sagte: Ich darf mitbauen. An einer weithin sichtbaren Kirche zur Ehre Gottes, in der eines Tages viele Menschen zusammenkommen werden, um Gott zu loben und Gottesdienst zu feiern. Alle drei machten dasselbe, aber sie hatten verschiedene Perspektiven. Wie schön wäre es, wenn du dem Ruf Gottes folgen würdest und auf der großen Baustelle deinen Platz einnehmen würdest und sei er auch nur so unscheinbar. Der Unterschied ist die Begegnung mit Jesus, die Abhängigkeit von Gott, die lebendige Beziehung zu Jesus, unserem Herrn, das ist unsere Stärke. Sie macht den Unterschied. Sie schenkt uns eine neue Sicht für das, was wir tun. So war es auch bei Petrus, von dem wir es vorher hatten, den Fischern Andreas, Jakobus, Johannes, die Jesus berufen hat. Durch die Begegnung mit Jesus wurde ihr Leben komplett verändert. Oder auch Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus war, in vollem Auftrag unterwegs, aber in der falschen Sache. Durch die Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus wurde sein Leben komplett neu ausgerichtet. Auch unser Leben verändert sich, wenn wir Jesus begegnen. Unsere Motivation, unser Denken und unser Handeln richtet sich zu Jesus hin aus. Lasst euch transformieren. Jesus ruft mir und dir zu. Hans-Peter, du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Setz ihn ein. Ich kenne dich und freue mich über dich. Ich sehe dich mit allen deinen Begabungen und Begrenzungen. Folge mir nach. Ich habe einen guten Auftrag für dich. Wenn du bereit bist, werde ich den Weg, den ich für dich vorbereitet habe, mit dir gehen. Und ich werde dich begleiten. Ich werde bei dir sein. Amen.